ja, im Konkurrenzkampf der Interessen bestehen. Und heute wollen wir uns mal diesen Spannungsbogen angucken, wie das aussieht. Einmal im Bereich des Technischen, einmal im Bereich des Mitmenschlichen und im Bereich als Christ in diesem Spannungsfeld zu leben. Es gibt ja ein großes Heer von Technikern und Ingenieuren, die ständig weiter forschen, entwickeln und konstruieren an immer neuen technischen machbaren Konzepten und Geräten, die unseren Alltag erleichtern können, aber auch manchmal sehr komplizierter machen können. Denn wer kann heute schon richtig mithalten mit all dem, was so auf den Markt geschmissen wird? Wenn man sich einen neuen Videorekorder, oder das gibt es ja schon gar nicht mehr, jetzt gibt es DVD-Geräte, kauft, da gibt es so viele Möglichkeiten, das Ding auszunutzen. Das kann man überhaupt nie nutzen. Von dem Computer, den man hat, nutzt man ja wahrscheinlich auch nur, wenn es hochkommt, 10%, manchmal noch weniger. Also wir sind in einer Fülle von Technik umgeben, die wir alle schon selbst gar nicht mehr richtig beherrschen und überschauen. Und es gibt ein Heer von Kaufleuten, die überlegen, formulieren und initiieren alle möglichen Werbegags und Verkaufsargumente, um das noch nicht ausgereifte Produkt an den Mann und vor allem an die Frau zu bringen. Auch da ist die Werbung sehr aktiv, hat immer so bestimmte Zielgruppen. Jetzt kommen aber auch stärker die älteren Menschen wieder ins Blickfeld. Früher war das eigentlich immer nur die Jugend, die beworben wurde, wo man sagte, da müssen wir das Geld locker machen. Jetzt werden auch die Älteren, weil es immer mehr Ältere gibt, auch stärker beworben. Und man weiß, dass da das Geld sitzt, das muss man dann irgendwie da aus den Taschen rauskriegen. Ist das nun ein Gegeneinander, ein Miteinander oder ein Konkurrenzkampf? Ich habe es immer stärker als Konkurrenzkampf so empfunden, aber ich denke, es ist mehr so dieses Spannungsfeld der Gegensätzlichkeit. So ähnlich wie die Gegensätzlichkeit zwischen Mann und Frau da ist. Das kann entweder zum Konkurrenzkampf werden oder es kann zur richtigen Ergänzung kommen. Wir haben durch die Emanzipation ja versucht, das alles gleich zu machen, sodass eigentlich jeder die gleichen Chancen, die gleichen Anforderungen und die gleichen Möglichkeiten hat, aber auch das Gleiche tun muss und das Gleiche erwartet wird wie von jedem anderen. Und damit wurden die Unterschiede ja mehr verwischt, als dass sie positiv eingesetzt werden konnten. Und so ähnlich ist es eigentlich auch in diesem Spannungsfeld zwischen dem, der technisch orientiert ist, und dem, der kaufmännisch orientiert ist. Es ist im Grunde eine Ergänzung und man kann gut miteinander auskommen, wenn man es denn richtig versteht, das zu packen und das nicht irgendwie nur von seinem eigenen Standpunkt her zu sehen und seine eigenen Interessen nur auszunutzen, sondern auch den anderen als Ergänzung sieht. Dieses Spannungsfeld ist aber da. Im Bereich der Emanzipation ist es ja nun so, dass da gerade ein neues Buch auf den Markt gekommen ist, was ja heiß diskutiert wird von Eva Herrmann, die im Grunde ja jetzt wieder die Rolle der Frau und die Rolle des Mannes ein bisschen stärker betont. Und alle, die irgendwas mit Emanzipation zu tun hatten und da Wegbereiter waren, die regen sich natürlich jetzt unwahrscheinlich stark auf, weil sie sagen, jetzt fallen wir wieder zurück. Alles, was wir meinten erreicht zu haben, das ist jetzt wieder verloren gegangen oder es geht verloren dadurch. Und dann, das passt also überhaupt nicht ins Konzept. Also auch in diesem Spannungsfeld sieht man, dass da immer heftig diskutiert wird und diese Spannung eigentlich nie rausgeht. Von der einen Seite sowie von der anderen Seite. Und dazu wollen wir uns jetzt mal ein paar Bereiche näher ansehen. Meine Betrachtungen, die ich jetzt noch machen will, sind nun nicht rein wissenschaftlich und theoretisch gut aufgearbeitet und fundiert, aber sie kommen mehr aus dem persönlichen Erfahrungsschatz und sind damit eben mehr subjektiv, so wie eben alles, was wir wahrnehmen, eigentlich immer nur von unserer Sichtweise her wahrgenommen wird. Gerade beim letzten Wochenende hatten wir auch so einen Themenbereich Wahrheit und Wahrnehmung, und da wurde auch vor Augen gezeigt, wie man überhaupt was wahrnimmt, was überhaupt gar nicht vorhanden ist. Oder man sieht etwas, was es gar nicht gibt. Oder man sieht etwas einmal so und einmal so. Ja, es springt immer wieder um. Das hängt also sehr stark ja davon ab, wie sich auch unser Gehirn etwas eingeprägt hat, wie das zu verstehen ist. Das hängt mit den Horizontlinien und sowas ja alles zusammen. Man sieht zum Beispiel drei gleich große Frauen, ganz unterschiedlich. Eine ganz groß, eine mittelmäßig und eine ganz klein. Obwohl sie von der Abbildung her genau gleich groß sind, weil da einfach so ein paar Linien mit reingezogen sind, die die Perspektive nach hinten bilden. Und dann denkt man, die eine Frau ist weiter hinten, also ist die viel größer, obwohl sie realistisch genau die gleiche Größe hat. Also unsere Wahrnehmung ist immer sehr, sehr subjektiv, und so ist es eben auch in diesem Bereich, in diesem Spannungsfeld. Jeder sieht das aus seiner Sicht und aus seinem subjektiven Winkel. Als erstes das Spannungsfeld zwischen Technik und Wirtschaft auf der sachlichen Ebene. Der technisch geprägte Typ, will ich mal so immer so die beiden Typen gegenüberstellen und dann so eine Quintessenz daraus ziehen. Wenn er als Kind technisches Spielzeug zum Geburtstag bekam, wurde es noch am selben Tag auseinandergebaut, um alle Funktionen zu erfassen. Alles, was sich bewegt, dreht oder fliegt, wird mit dem bisherigen technischen Wissen überprüft, erfasst und ergänzt. So bildet sich ein Gespür heraus, mit dem man den Blick für das statisch Bestimmte, das dynamisch Funktionierende und das elektrisch Geniale bekommt. Der Berufswunsch ist klar. Die weitere Ausbildung fördert die Anwendung des Gelernten. Der technische Fortschritt ist nicht mehr aufzuhalten. Also, man kennt das. Wenn ich ein Spielzeug gekriegt habe, musste ich das auch erstmal untersuchen. Wie funktioniert das und wie geht das? Ist egal, wenn es dann nachher nicht mehr funktioniert. Hauptsache, ich bin dahinter gekommen, wie es funktioniert. Ist eben einfach, da merkt man, da ist ein technisches Interesse da. Ja. Und wie das jetzt nun so alles vorangegangen ist, wir haben eigentlich so in den letzten gut 100 Jahren ja eine Explosion an technischem Fortschritt gehabt. Das möchte ich jetzt einfach mal so kurz vor Augen führen. Ich habe hier hinter mir so ein paar alte Geräte von mir jetzt von zu Hause mitgebracht. Das sind ein paar alte Autos und auch Fotoapparate. Daran kann man auch so schön die Entwicklung sehen, aber das sind alles noch Sachen, die ich noch persönlich kennengelernt habe oder auch mir angeschafft habe. Gehen wir mal so zur Entwicklung des Autos, um einfach mal so im Kurzverfahren so uns das nochmal vor Augen führen. Vor 120 Jahren baut Albert Benz das erste Automobil, also es ist noch gar nicht sehr lange her, da kann noch manch einer zurückdenken. Vor 91 Jahren führt Henry Ford die Fließbandfertigung des T-Modells ein. Also da wurde schon sehr stark produziert. Da musste man jetzt schon Massenware produziert werden, so dass das Fließband erfunden wurde. Und dann vor 50 Jahren verlässt der millionste Volkswagen-Käfer das Fließband. Und man muss sehen, dass zwischen dieser Zeit zwei Weltkriege gewesen sind. Vom ersten Automobil bis zum millionsten Volkswagen Käfer. Dann vor 33 Jahren werden Sicherheitsgurte eingeführt. Das war auch ein großes Ereignis damals. Ich habe das insofern ein bisschen mitbekommen, weil ich einen Onkel habe, der war persönlicher Referent von Leber damals, dem Verkehrsminister, und der ist mit dem dann oft so durch die Lande chauffiert. Und dann hat Leber so ganz wohl genüsslich gesagt, so, jetzt müssen sich alle anschnallen, weil ich das befohlen habe. Also, da kam auch so ein bisschen Machtempfinden durch. Ja, das ist also auch erst 33 Jahre her. Und dann vor 23 Jahren kommt das elektronische Bremssystem, ABS und Airbags kamen da auf. Da hat man dann also sehr viel an die Sicherheit gedacht und immer mehr im Auto auch an die Sicherheit in die Sicherheit investiert. Vor 18 Jahren wurden dann Katalysatoren eingebaut. Vor 11 Jahren gab es das erste Navigationssystem. Das ist heute auch schon fast selbstverständlich, für die Vielfahrer jedenfalls. Dann vor 8 Jahren ESP und ASR. Ich weiß das, weil ich auch eine A-Klasse fahre, die ja zu Anfang die großen Schwierigkeiten hatte, dass sie den Elchtest nicht bestand. Und man mir auch sagte, wie kannst du dir eine A-Klasse kaufen? Als Konstrukteur musst du doch sehen, dass das Auto umkippt. Das steht ja. Ja, ich wollte es selbst testen. Und dann musste das ja zurückziehen und haben dann schnell überlegt, wie sie das noch, diesen Schaden ausbessern konnten. Das war also damals ein großer Reinfall für Mercedes. Und sie haben dann auch, weil gerade das ESP-System, also diese elektronische Steuerung, der kontrolliert ja alle vier Räder, und wenn man irgendwie zu schnell in eine Kurve kommt, dann brennt irgendwo das Licht oder ein Rad wird etwas abgebremst, sodass man nicht ins Schleudern kommt. Das war gerade so einigermaßen serienreif und das wurde dann auch in die A-Klasse mit eingebaut, und so hatte ich dann also schon mit als einer der ersten ein serienmäßiges Fahrzeug mit ESP. Und mein Auto ist jetzt 8 Jahre alt. Ja. Ja, so rasant, und jetzt geht das natürlich weiter, man könnte jetzt noch viele andere Sachen, da jetzt in der jüngeren Zeit, das verdichtet sich eigentlich immer mehr, dann gibt es die lenkbaren Scheinwerfer und was dann alles noch dazu kommt. Die Entwicklung in der Kommunikation war, vor 138 Jahren gab es die erste brauchbare Schreibmaschine, also so vorher wurde alles noch schön von Hand geschrieben und abgeschrieben, also was so das im Büro und sowas war, ja. Und wir haben auch noch in der Fachhochschule in der Getriebelehre kennengelernt, wie diese Schreibmaschinen funktionieren, also mit diesem Hebelmechanismus in der Getriebelehre, muss man das wissen. Und da kam dann, gibt es immer so einen Punkt, da gibt es so eine besondere Beschleunigung, die ziemlich hoch ist. Und die kriegt, die schlägt auch zurück immer auf den Finger. Und darum ist, war das so, dass früher, wenn die Schreibhilfen sehr viel Schreibmaschine geschrieben haben, die hatten dann irgendwann hatten die Sehnenscheidenentzündung, weil das immer ins Handgelenk zurückhaute. Also sowas haben wir auch noch kennengelernt und gelernt. Dann kam aber auch schon die Typenradschreibmaschine, als wir dann soweit waren. Aber das war so der erste Bereich, dass man jetzt sich so auch verständigen konnte. Vor 128 Jahren gab es das erste brauchbare Telefon, also ist auch noch gar nicht so ganz lange her. Dann erstes Schallaufzeichnungsgerät, dann das Tonbandgerät, etwa 75 Jahre später. Ich kann mich also auch noch daran erinnern, als kleiner Junge, als ich das erste Mal meine Stimme vom Tonband gehört habe, das war faszinierend, ja. Aber man erkannte sich nicht. Man hat nicht geglaubt, das ist man selbst. Ja. Nur an den Worten musste man sagen, ja, das habe ich wohl gesagt. Vor 116 Jahren den ersten Rollfilm und Kamera von Kodak. Also auch das ist noch nicht so ganz lange her. 110 Jahre gab es die ersten Stummfilmgeräte, vor 76 Jahren Tonfilm, vor 64 Jahren die ersten programmgesteuerten Rechner, die gingen dann auch noch richtig extrem um und waren riesengroß. Selbst wir hatten im Studium ja einen Riesenraum mit IBM-Rechnern, und was man damit machen konnte, das war eigentlich nur Pipifax. Man konnte da ein bisschen was dran lernen, wie man Programme schreibt auf Lochkarten, aber sonst mehr hatten wir da auch noch nicht damals zu der Zeit. Vor 58 Jahren gab es den ersten Transistor, der dann auch im Computerbau dann vieles revolutioniert hat. Vor 46 Jahren den Siliziumchip. Das ist die Grundlage der Miniaturisierung, also des immer kleinerwerdens des Computers. Und dann vor 31 Jahren die ersten elektronischen Taschenrechner. Ich weiß dann, dass wir einen Dozenten hatten, der kam mal ganz stolz mit so einem großen Ding an, hatte in der Hand und sagte, der kann schon Sinus und Cosinus. Ja. Das war also schon ganz was Besonderes. Da hat er aber 4.000 D-Mark, glaube ich, für bezahlen müssen. Das war also Wahnsinn. Ja. Und dann waren auch, wenn man den nicht ausschaltete, waren nach 5 Minuten die Batterien leer. Vor 26 Jahren gab es das erste Mobiltelefon, was man sich heute ja schon fast gar nicht mehr wegdenken kann. Also die Handymanier ist noch ziemlich jung eigentlich. Vor 21 Jahren den ersten PC. Da kennen wir auch einen Technikerbundfreund, der da sehr intensiv dran gearbeitet hat, der dann aber auch mit 57 in Ruhestand geschickt wurde von IBM. Dann vor 16 Jahren gab es den ersten Laptop, dann mit Flüssigkristallanzeige. Also auch so ein Gerät ist erst 16 Jahre so möglich. Ja. Aber das war dann auch sehr klein noch und man konnte auch nur das Nötigste drauf machen. Vor 15 Jahren begannen die kommerziellen und privaten Internetzugänge. Wir als Technikerbund sind jetzt 10 Jahre im Internet. Also wir haben ziemlich früh auch das geschafft, auf diesen Zug aufzuspringen und sind eigentlich auch froh, dass wir schon so viel Erfahrung gemacht haben. Aber es ist erst 15 Jahre her und heute kann man sich manches Büro ohne Internet überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich brauche zum Beispiel kaum noch Prospekte oder Unterlagen mir schicken zu lassen. Die neuesten Informationen von Firmen und so hole ich mir immer sofort natürlich aus dem Internet. Das ist fast ganz selbstverständlich geworden. Aber das gibt es erst 15 Jahre. Und vor 6 Jahren die erste Digitalkamera mit 3 Millionen Bildpunkten, also so, dass sie so weit war, dass man sagen kann, jetzt kann man auch diese Art von Fotografie ernst nehmen. Und die ist vergleichbar mit einem normalen Film, so ungefähr. Alles, was früher war, das war von der Qualität her doch immer sehr belächelt und kann man ja gar nicht richtig vergleichen, da sind die Stimmen, die Farben nicht und die Auflösung, die Punkte kann man ja fast zählen. Aber es ist ungefähr 6 Jahre her und man staunt ja, wie stark das sich durchgesetzt hat. Also wenn ich jetzt so unterwegs bin auf Reisen oder so, ich sehe kaum noch jemand, der noch eine Kamera hat, wo ein Film drin ist. Fast alle haben schon eine Digitalkamera, also es ist sehr, sehr stark. Und ich selbst habe mich dann auch mal aufgeschwungen, das so einzugeben. Ja, jeder Techniker kann nur noch ein Spezialist auf seinem Gebiet sein. Auch bei dem größten Interesse, alles verstehen zu wollen, lernt man seine Grenzen kennen. Immer neue und weiterentwickelte Arbeitshilfen fordern Schulung und Geduld, um die eigentlichen Aufgaben erfüllen zu können. Denn mit diesem ganzen Techniksegen, den wir haben, muss man ja auch lernen umzugehen. Und wenn ich bedenke, wie oft Updates kommen von meinem Programm, mit dem ich konstruiere, und jedes Mal sind so viele gravierende Veränderungen wieder, da geht das immer mindestens 14 Tage, dass ich mich einigermaßen einspiele und bis ich das wieder richtig, dass es so ganz automatisch läuft, da dauert es schon ein bisschen länger. Aber man muss sich im Grunde alle 2 Jahre immer wieder auf was Neues einstellen, denn wenn man sich davor sperrt, dann kann man mit den anderen nicht mehr kommunizieren. Ja? Mhm. Die brauchen dann Daten von einem und wenn man dann ganz alte Daten nur noch hat und sagt, ja, dann kann der sie vielleicht noch lesen, aber wenn er mir was zurückgibt, dann stehe ich schon vorm Aus, dann kann ich das nicht mehr lesen und nicht mehr weiterverarbeiten. Dazu kommt dann, dass es noch verschiedene Systeme ja gibt. Und dann wird die Verwirrung auch wieder größer. Das ist wie mit der Sprache. Wir haben zum Beispiel in Russland, die arbeiten zwar auch, einige arbeiten mit dem System, was ich habe, aber mit denen ich am meisten zu tun habe, die arbeiten wieder mit einem anderen Programm. Und dann ist es schon immer schwer mit dem Datenaustausch. Das ist fast genauso schwer wie mit der Sprache. Ich werde aber auch nicht Russisch lernen. Ja. Dann kommen wir zu dem kaufmännisch geprägten Typ. Wenn er als Kind zum Geburtstag ein technisches Spielzeug geschenkt bekam, prüfte er es auf seinen Nutzen und eventuelle Ästhetik. Stellt es keinen sinnvollen Wert mehr dar, so werden Tauschgeschäfte mit wertvolleren Teilen im Geschwister- oder Freundeskreis aufgenommen. So stellt sich ein Gespür heraus, mit welchen Mitteln und Argumenten man den Wert des eigenen Besitzes steigern und vermehren kann. Also so ist diese Prägung. Mein älterer Bruder hat auch immer gerne mit mir getauscht. Mein Vater hat das dann mal verboten und hat gesagt, du sollst nicht mehr mit deinem jüngeren Bruder tauschen. Aber ich war immer wie Hans im Glück. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich was von ihm kriegte. Auch selbst wenn ich vielleicht etwas Wertvolleres abgab dafür.
Obwohl er mehr tauschen will, will betrügen.
Ja, so das. Das hat mein Vater dann auch immer gesagt. Aber das wollten wir eigentlich beide nicht so gerne hören. Ich war auch immer erfreut über die Tauschgeschäfte, obwohl das wohl von der objektiven Vaterseite anders aussah. Nach den Tauschgeschäften erfindet man Zahlungsmittel, nach Enttäuschungen stellt man Regeln und Gesetze auf, investiert sich in Bilanzen und Geschäftsplänen. Die Möglichkeit, durch Geldanlagen und am Gewinn anderer beteiligt zu werden, gibt den Geschäften eine neue wirtschaftliche Perspektive. Ja, so entsteht dann eben das Handeln und auch dann das Rechtsprechen, denn wie schon gerade ja formuliert wurde, wer tauschen will, der will betrügen, ist es auch im Geschäftsleben so, dass da oftmals ja Sachen laufen, die nicht so ganz richtig sind, wo einer übervorteilt wird. Und wenn einer übervorteilt wurde, will er natürlich auch wieder irgendwo diese Übervorteilung zurückhaben. Und so gibt es dann eben diese ganzen Gesetze, die bei uns in Deutschland ja nun besonders ausgeprägt sind, dass für jede Widerhandlung nachher irgendwo ein neues Gesetz entsteht und schon sitzt man in irgendeinem engen Käfig und es schafft natürlich eine ganze Menge Arbeitsplätze, die sich nur mit so etwas beschäftigen können, um dem anderen zu seinem Recht zu verhelfen. Jeder Geschäftsmann ist davon abhängig, nee, wir haben noch einen vor. Nur wenn alle davon leben wollen und davon noch einige mit unlauteren und hinterlistigen Mitteln, werden auch hier die Grenzen sichtbar. Leider ist der neue Markt an der Börse so zusammengebrochen. Das war ja so, dass dann auf einmal alle entdeckt haben, oh, da ist die schnelle, müde Markt zu machen. Und da wurde ja mit Mitteln gehandelt, die waren überhaupt nicht mehr rechtens und das konnte gar nicht gut gehen eigentlich. Aber das war so von dieser Idee her, da musst du investieren, da musst du irgendwo mit nicht ganz sauberen Mitteln mitmischen und da kannst du ganz schnell reich werden. Und da zu viele das Vorhaben irgendwie aufgespürt haben und sich da reingegeben haben, funktionierte das natürlich nachher überhaupt nicht mehr. Das ist zusammengebrochen, weil so viel Geld konnte von den anderen nicht zusammen ergaunert werden. Sozusagen. Jeder Geschäftsmann ist davon abhängig, wie viel Geld und Vermögen für das, was er anzubieten hat, umgesetzt werden kann. Wo kein Geld zu holen ist, sind die Geschäfte erfolglos. Sein beruflicher Erfolg liegt darin, das herauszufinden, was die anderen Mitmenschen gebrauchen können und wie er es ihnen beschaffen kann. Es liegt ihm auch, Wünsche zu wecken für die Dinge, die er loswerden muss. So kann es schon vorkommen, dass ein Vertreter von einem Bauern die letzte Kuh in Zahlung nimmt, um die Anschaffung der hilfreichen Milchmaschine finanzieren zu können. Das ist mir auch mal so ähnlich ergangen, als wir unseren neuen Entwicklungschef da hatten. Da hatte er auch forciert, dass wir jetzt CAD-Anlagen, also Konstruktionsprogramme bekamen. Die waren damals auch sehr, sehr teuer. Und dann hat man immer gerechnet. Er sagt, ja, eine Anlage, ah, das kostet wieder eigentlich einen Ingenieur. Das war ungefähr so der Preis. Und da hatte ich ihm auch dann dieses gesagt, als wir mal in einer größeren Diskussion waren, wie das denn jetzt finanziert werden kann und was wir für Opfer bringen müssen. Habe ich ihm dann auch so gesagt, ja, das ist für mich so, als wenn man die letzte Kuh in Zahlung gibt, also den letzten Ingenieur, und dafür hat man dann aber eine Melkmaschine, also eine CAD-Anlage. Bloß man hat keinen mehr, der sie bedienen kann. Die meisten Geschäfte werden allerdings zu beidseitiger Zufriedenheit geschlossen. Das ist ja im alltäglichen Einkaufen immer so. Da brauchte man noch gar nicht diese Rabattgesetze abzuschaffen. Das läuft auch so. Was ich einkaufe, das bezahle ich auch freiwillig. Da weiß ich, die Brötchen, die kosten so viel und dann gebe ich das hin. Da fange ich nicht bei jedem Brötchen an, noch zu handeln oder sagen, die sind aber heute besonders klein, die will ich ja 10% billiger haben. Dann sagen die, ja komm, ich gehe ab eins mehr dazu. Also die meisten Geschäfte laufen eigentlich so, obwohl sich unsere Geschäftswelt ja jetzt schon sehr stark darauf eingeschossen hat. Jetzt kriegt man ja überall Rabatte, das ist ja schon traumhaft. Bloß der Verdacht liegt ja nahe, dass das vorher draufgeschlagen worden ist, dass da irgendwie die Kaufleute auf irgendwelche Tricks gekommen sind, um doch nachher wieder zu ihrem Geld zu kommen. Müssen sie ja eigentlich auch. Bloß so wird man dann eigentlich eher verarscht, als dass es noch ehrlich zugeht. Aber so kann man eben wieder neue Kunden finden. Ja, dieses Spannungsfeld der Techniker neigt zum Perfektionismus. Erst wenn er sicher ist, alles funktioniert, kann er ruhig schlafen. Der technische Verkäufer muss Kaufverträge abschließen, denn ohne Umsatz kein Gewinn. Das sieht man auch nochmal an diesem ICE-Unglück in Eschede. Da waren ja die Räder schuld an dem Zug, die ja geprüft waren, aber von der technischen Seite her wusste man, das ist noch nicht zu Ende konstruiert. Die halten der Dauerbelastung wahrscheinlich nicht stand. Aber der, ich glaube, das war der ICE 2, der zweite, der musste jetzt auf die Strecke. Die Bahn hat damit gerechnet. Der war, so und so viele Züge waren schon eingeplant und der musste jetzt laufen. Und bei uns in Minden ist die Prüfstelle, die technische Prüfstelle für die Bundesbahn. Und da wurden dann die Ingenieure auch unter Druck gesetzt und sagen, ja, entweder ihr gebt jetzt frei oder ihr müsst freigeben, der Zug muss laufen. Ja. Dann, ja, wir müssen aber dieses noch und jenes noch prüfen und so. Und nichts, das wurde durchgezogen. Und dass dieses Unglück dann passierte, ja, ist ein technisches Versagen, muss man sagen. Ne. Und dann wird natürlich, wenn Menschen dabei noch ums Leben kommen, dann kommt natürlich die Juristerei und dann wird alles genau geprüft, was ist denn jetzt nun da vorgegangen, wer ist schuld an diesem Ganzen. Und das ist ja, ich glaube, mindestens anderthalb Jahre oder zwei Jahre sind diese Gerichtsverhandlungen gewesen oder die Untersuchung. Und zum Ende sind dann meine drei Ingenieure in der technischen Prüfstelle in Minden dann verknackt worden. Also man hat dann diejenigen, die dann die Freigabe gemacht haben, obwohl sie dann unter diesem technischen Druck standen, hat man dann verknackt, weil man die konnte man planen. Ja. Die haben irgendwo unterschrieben, freigegeben und das hätten sie nicht machen dürfen. Hätten sie es damals nicht gemacht, dann wäre der Druck von der anderen Seite gekommen, wären sie vielleicht rausgeflogen und man hätte andere genommen, die das unterschrieben hätten. So einfach ist das dann. Ne. Aber am Ende muss man immer jemand haben, der verantwortlich ist für was. Ja, das ist dieses Spannungsfeld auf der sachlichen Ebene zwischen Technikern und Kaufleuten. Den Kürzeren ziehen ja oft dann dabei die Techniker, weil die im Grunde die Unterschrift geben oder die Verantwortliche, das Gerät ist in Ordnung. Ja. Es kann benutzt werden. Der Kaufmann, der Geschäftsmann, der hat es ja nur verkauft, der hat es ja nur an Mann gebracht. Der verlässt sich in dem Fall gerne auf den Techniker, aber nur in dem Fall. Sonst ist es auch ein rotes Tuch für ihn, weil die immer nur alles bremsen und sagen, nee, ich bin noch nicht so weit und das kann ich noch nicht. Und ja. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, das Spannungsfeld zwischen Technik und Wirtschaft auf der menschlichen Ebene. In diesem Spannungsfeld steht sehr vordergründig die Frage im Raum, wie ist das soziale Umfeld, welche Kinderstube hat geprägt? Im Management sagt man ja, dass eigentlich ein guter Manager gar nicht mehr so sehr viel Sachkenntnisse haben muss, sondern er muss eigentlich ein gutes soziales Verhältnis und Empfinden haben. Das wird jedenfalls höher geachtet als die reine Sachkenntnis. Wenn einer gut mit Menschen umgehen kann, hat er einen sehr hohen Vorteil. Und dieses soziale Umfeld wird eigentlich, oder dieses Gepräge wird in der Kinderstube deutlich. Denn wenn man lernt, als Kind mit Geschwistern umzugehen, Spannungen auszuhalten, mal sein Recht bekommen, mal auf Recht verzichten, mitbekommt, wie man ankommt, wenn man so handelt bei dem anderen und wie der andere reagiert. Das sind ja alles ganz wichtige Faktoren, die das Gespür im menschlichen Umgang prägen. Und das wird am meisten geprägt eigentlich als Kind. Und wenn man als Kind eben das nicht das Glück hat, mit mehreren Geschwistern groß zu werden und vielleicht nur mit, an der Seite der Oma oder so, was ja auch oft eine gute Beziehung ist, aber dieses wird nicht ausgeprägt dabei und nicht gefördert. Und insofern muss man sagen, eigentlich, dass diejenigen, die in einer größeren Familie groß werden, da ein ganz großes Plus haben im Umgang mit Menschen nachher. Der technisch geprägte Typ kann sich schnell in technische Spielereien verlieben, vergisst Essen und Trinken, Raum und Zeit, wenn er etwas Neues entdeckt oder die Lösung noch nicht gefunden hat. Manchmal wirkt er dabei auch sehr weltfremd, weil wenn das als Kind so ist, dann ruft die Mutter immer zum Essen kommen und er hört gar nicht, weil er in seiner Welt sitzt und rumbastelt und das muss jetzt erst herausgefunden werden und das stört alles nur, ja, auch das Essen. Also Neues zieht ihn wie ein Magnet an. Und wenn er zur Messe geht, dann sieht er natürlich ganz andere Dinge, als wenn ein anderer zur Messe geht. Also über einen Messestand zu gehen, der technische Geräte ausstellt, ist für einen Techniker insofern ein Hochgenuss, weil er dann sieht, oh, wie haben die das gemacht, wie funktioniert das bei denen. Man guckt eigentlich immer nur, was steckt dahinter, wie funktioniert das, wie sind die Zusammenhänge. Und ja, so ist eben der technisch Geprägte. Der kaufmännisch Geprägte erkennt oder entdeckt die Wünsche anderer, um diese und seine eigenen zu erfüllen. Verliert sehr selten die Ausdauer, um zum Erfolg zu kommen. Und das wirkt dann manchmal auch schon aufdringlich, denn manche Geschäftsmethoden, gerade die jetzt ja heute schon oft praktiziert werden über Telefon, wo man dann irgendwie was kaufen soll, sind ja schon fast penetrant, ja. Wenn man dann angerufen wird und da wird eben irgendwie was schmackhaft gemacht, was man kaufen soll, was man gar nicht braucht und gar nicht will. Ja. Am schlimmsten sind die Lotterieunternehmen noch, die dann aber ja nur das Geld haben wollen von einem und einem versprechen, dass man selbst dabei reich wird. Als ich jetzt mal so einen Anruf hatte, da fragte mich, ja, Sie wollen doch auch reich werden. Da sage ich, nein. da war erstmal Sendepause. Da wusste sie gar nicht, was sie sagen sollte. Und dann haben wir uns noch ein bisschen nett unterhalten und dann war fertig. Ich meine, die tut einem ja auch manchmal leid, die solche Anrufe tätigen müssen. Das ist wieder deren Verdienst und die werden auch geknechtet, so und so viel möglich, so und so viel Verträge abzuschließen. Aber ja, die müssen sich manches anhören. Ja. Darum versuche ich auch immer freundlich mit denen umzugehen. Ja, der kaufmännisch Geprägte war das. Dann das Spannungsfeld. Ein Beispiel aus der Praxis, in der ich mitgearbeitet habe, das war 1993, da war ich noch in dem amerikanischen Unternehmen und wir hatten einen Vertriebsmann, der mit der Geschäftsleitung nicht ganz klar kam, der hatte sich in der Zwischenzeit etwas umorientiert und hatte einen Menschen gefunden, der eine technische Erfindung gemacht hat, um Rückenschmerzen besser behandeln zu können und vor allen Dingen die Wirbelsäule auszumessen. Das war also so ein Wirbelsäulenmessgerät oder so, wie ich das immer genannt habe. Und der war nun, weil er nur rein technisch das alles betrachtete und aufgearbeitet hatte, nicht richtig in der Lage, das an den Markt zu bringen, und hatte jetzt nun diesen Vertriebsmann da von unserer Firma gefunden, der mit der Geschäftsleitung nicht gut auskam und der jetzt irgendwie ein neues Betätigungsfeld suchte, und hat das ganze Projekt dann bei uns in die Firma reingenommen. Und unsere Firma hatte gesagt, nee, wir haben keine Zeit für so ein Projekt, aber wenn einer da ist, der das konstruieren will, kann er ja das machen. Und dann hatten sie mich hatten sie mir das gesagt, und dann habe ich gesagt, gut, wenn das für uns wieder auch Arbeit bringt, dann will ich das wohl auf mich nehmen und das so nebenbei auch entwickeln. Und unter dieser Prämisse habe ich das eigentlich nur gemacht, damit, weil es bei uns ein bisschen mau war in der Zeit, dass wir wieder richtig Arbeit reinkriegten. Und dann habe ich das konstruiert, so in meiner Feierabendzeit. Und dann eskalierte das aber mit dem Entwicklungsmann und der Geschäftsleitung, sodass der oberste Boss dann gesagt hat, nee, der muss jetzt sofort raus, der wird rausgeschmissen. Auch dieses Projekt wird bei uns in unserer Firma nicht gefertigt. Dann stand ich auch wieder da, jetzt eigentlich das, was ich machen wollte, funktioniert nicht. Dann haben wir das aber weiterbauen können, und von diesem Gerät sind dann auch, ich glaube, über 50 Stück ungefähr hier in Deutschland verkauft worden an Orthopäden. Und dann eskalierte das mit dem unserem Vertriebsmann, der dann in dieser neuen gegründeten Firma als Geschäftsführer war, und der die technische Entwicklung gemacht hatte, war der zweite Geschäftsführer. Und der technisch Interessierte, der war nun von seiner Idee, wie er das gemacht hatte, überzeugt. Das war mit Optik und so, das war also gut. Und Wirtschaftsmann, der hatte mehr den Blick schon, es gibt da auch schon andere Methoden, und hat sich dann irgendwo mit einer Universität zusammengeschlossen, die das aber auch nicht so richtig auf die Reihe kriegten, und wollte dann so auf dem kalten Wege eigentlich das ganze Geschäft für sich kassieren, indem er dann sagte, wenn ich jetzt auf die andere Methode umschwenke, die verkaufe ich auch nur noch nach außen hin, also ich mache ja die Kundengespräche, kann ich den anderen mit ausboten, denn er hat ja seine Rechte auf seinem System, und schon irgendwann gehört mir die Firma, und dann ist er kalt. Da ist er aber hintergekommen, weil dieser Geschäftsmann eigentlich eine ganz ehrliche Tour fuhr. Er hat immer damit geprahlt, ich war mal früher bei Philips, ich bin bei Picker, und überall in den Hotels, wo ich dann übernachte, da weiß ich ja, die haben für Philips eine Vergünstigung, die haben für die Firma eine Vergünstigung, und da gebe ich mich immer als der Mann aus und kriege dann immer billigere Hotelrechnungen. Ja. Das ist eigentlich was ganz Primitives, das ist auch da springt nicht viel Geld bei raus, aber das war für ihn immer eine Genugtuung, wenn er immer möglichst billig übernachten konnte. Und damit hat er auch manche Belege dann in der Firma gefälscht. Er hat also praktisch Rechnungen in die Firma mit reingebracht, mit Arztbesuchen, die überhaupt gar nicht stattgefunden haben. Da war er nur mit seiner Familie essen. Und das ist dem aufgefallen, der die technische Verantwortung hatte in dem Betrieb. Und damit war der natürlich total empört und hat gesagt, jetzt geht's mir an Kopf und Kragen, der will mich ausboten hier. Und dann haben die einen Streit angefangen, sind auseinandergegangen, und schon war eigentlich das Geschäft kaputt. Derjenige, der die Geschäfte gemacht hat, der hat dann auf dieser anderen Schiene ein bisschen was gemacht, aber das funktionierte technisch überhaupt nicht. Die Geräte wurden zwar verkauft an Orthopäden, aber das Messsystem ist so gut wie über den Daumen zu gucken. Da muss man nur viel Geld für bezahlen. Technisch orientierte Mann, der das eigentlich alles verantwortet hatte, der hat dann 2000 Insolvenz anmelden müssen, hat dabei sein Haus alles verloren, der ist arm wie eine Kirchenmaus geworden. Ja, auch da ist wieder der der technisch Orientierte wieder der, der arm dran ist oder der da verloren hat. Die Kaufmännischen haben immer irgendwie mehr Glück, da durchzukommen durch solche Sachen. Jetzt kommen wir zum dritten Spannungsfeld, das Spannungsfeld zwischen Technik und Wirtschaft auf der christlichen Ebene. In der sachlichen und vor allem in der menschlichen Ebene ist man sich dieser Spannung sehr wohl bewusst. Man versucht über Qualitätsmanagement und Schulungen der Sache Herr zu werden. Vieles von dem, was bei solchen Seminaren gelehrt wird, ist in der Bibel nachzulesen. Hatte ich ja gestern Abend auch schon mal so gesagt, das ist mir wirklich sehr stark aufgefallen, dass eigentlich nur ohne Gott werden die Maßstäbe herausgefordert oder auch ins Laufen gebracht oder man versucht es ins Laufen zu bringen, aber es ist ohne Gott eigentlich nicht praktikabel, es funktioniert nicht, weil dann doch eben jeder wieder letztlich an sich denkt und seinen eigenen Vorteil rausholen will. Christen müssen sich nicht auf ein Firmenkonzept einschwören lassen, sondern sind direkt an die Kraftquelle des lebendigen Gottes angeschlossen und können für ihr Versagen bei Jesus Christus Vergebung zugesprochen bekommen. Doch das Spannungsfeld ist auch für Christen nicht aufgehoben. Und da nochmal wieder zu dem technisch geprägten Typ. Das Beispiel aus meiner Studentenzeit, Reinhold kennt das auch. Ein lieber Mitstudent, der treu zu unserem täglichen Gebetskreis kommt, hinterlässt einen seltsamen, extremen Eindruck auf seine Semesterkollegen. Er liest in der Bibel, wenn es im Unterricht nicht sehr interessant ist. Er hatte also eigentlich immer so unter der Bank hatte er eine Bibel liegen und hat er auch ganz offen gesagt, auch wenn das mich nicht interessiert, was der da vorne sagt, dann lese ich lieber in der Bibel. Ne? Ist ja eigentlich eine gute Beschäftigung. Plus es ist nicht immer unbedingt auch vorbildhaft für den Unterricht, wenn man somit deutlich macht, dass man dem Dozenten die Aufmerksamkeit verwehrt. Ne? Er spricht fast nur über Bibelstellen, die ihn herausfordern oder uns herausfordern sollten. Durch seine Art macht er sich zum Außenseiter. Es war für mich eigentlich so ein schwieriges Aha-Erlebnis, noch als ich dann bei den Baptisten in Ulm in den Jugendkreis kam und ja seine Art schon ein bisschen kennengelernt hatte und dann saß er da auch in diesem Jugendkreis und das hieß also, wir hatten noch engeren Kontakt dann, aber es ist mir auch nicht gelungen, ihn da ein bisschen von abzubringen. Er war wirklich stur, so hat seinen Stil gemacht und hat sich auch nicht irgendwie beeindrucken lassen. Für mich ist das Wort Gottes das Ein und Alles und Unterricht und so, das läuft nebenbei. Ist natürlich auch eine Einstellung, aber man hat es mit solchen mit Studenten nicht sehr leicht und so ähnlich kann es ja auch im Kollegenkreis sein. Persönlich konnte ich nicht sehr gut damit umgehen, aber es war doch mein Bruder und auch in der vorletzten Firma, in der ich tätig war, hatte ich einen Mitbruder, der menschlich nicht sehr einfach war. Er hatte auch so gewisse Arten, um sich selbst immer ins rechte Licht zu stecken, Sachen zu vertuschen, die er eigentlich zu verantworten hatte, aber die er von sich wies und versuchte, das irgendwie in andere Verantwortung hineinzuschieben. Das war natürlich kein gutes christliches Vorbild. Und meine anderen mit Kollegen, die haben das natürlich sehr genau gespürt und haben dann gesagt, ja, der will Christ sein. Ne? Auf der anderen Seite war es oder ist es mein Bruder. Wie gehe ich damit um? Das ist nicht ganz so einfach. Wir konnten sicherlich auch des Öfteren darüber reden, aber wenn einer so eine Art hat, kommt er da auch selbst nicht ganz schwer wieder von runter. Der kaufmännisch geprägte Typ, auch ein Beispiel aus meiner Studentenzeit, ein anderer lieber Mitstudent, der sporadisch unseren täglichen Gebetskreis besucht, hat immer viele Ideen, wie man was anders machen sollte. Seine Impulse waren oft sehr gut, aber auch nicht immer umsetzbar. In puncto Verbindlichkeit war er nicht unbedingt das Vorbild, weil er eigentlich immer mal kam und dann war er wieder irgendwo eine Zeit ganz weg. Und immer wenn er kam, dann hatte er gute Vorschläge und sagt, das müsste aber anders machen und dann war er wieder weg. Das muss man auch erstmal verkraften. Obwohl man ja auch für gute Ideen immer dankbar ist. Aber auch so diese Unverbindlichkeit war dann wieder für andere auch nicht das Vorbild. Weil wir dann immer versucht haben, möglichst zu sagen, also wenn wir unseren Gebetskreis haben, dann kommt doch möglichst bitte alle. Es gibt nur wenige Ausnahmen, warum man nicht kommen kann. Aber kommt doch bitte alle, denn nur so können wir eigentlich auch richtig zusammenwachsen und schlagkräftig sein. Aber auch er ist natürlich mein Bruder und ich muss mit ihm auch klarkommen. Und so auch unter Arbeitskollegen dieses Spannungsfeld, dass ich einen Christen zur Seite habe oder im weiteren Umfeld, der vielleicht nicht so ganz auf meiner Wellenlänge liegt. Oder ich auch sehen würde, das würde ich ganz anders machen. Aber ich habe ihn als Bruder oder als Schwester zur Seite gestellt und muss auch mit diesem Problem klarkommen. Das heißt, man muss da also auch oft sehr geduldig sein. Das heißt, manches Gespräch zu führen und auch vor allen Dingen dafür zu beten, dass sich da auch Dinge verändern können. Ja, das Spannungsfeld, auch wenn wir als Christen die besten Voraussetzungen haben, bleibt die Spannung der Unterschiedlichkeit. Wie können wir in diesem Spannungsfeld leben? Täglich mit dem Zuspruch aus Gottes Wort in den Tag gehen. Also ich habe das ja auch gestern schon gesagt, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich dieses ein Wort mit in den Tag hineinnehme, aus dem Wort Gottes, damit mich das begleitet und auch immer wieder in eine andere Sichtweise bringt. Denn gerade wenn man irgendwie vielleicht mit einem Knies hat oder ungerecht behandelt worden ist oder der Chef einen nervt, weil man das alles gar nicht so hinkriegen kann, wie das sein soll, oder man mit einem Mitarbeiter Probleme hat. Wenn man das Wort Gottes dann zur Seite hat und gerade in so diesen kritischen Punkten sich bewusst daran erinnert, dann sieht auf einmal alles wieder anders aus. Dann kriegt man den Blick dafür, aha, Gott, der Herr steht dahinter, der hat mir diese Zusage für jetzt gegeben. Und oftmals habe ich festgestellt, die passte auch in diese Situation hinein. Oder sie hat mir in dieser Situation eine Hilfestellung gegeben. Glaubensgeschwister sollten wir nicht verachten, sondern Korrektur annehmen und weitergeben. Also das ist wichtig, dass man selbst auch für Korrektur offen ist, aber auch die Korrektur dem anderen sagt, wo man mitkriegt, dass er sich unbeliebt macht. Füreinander im Gebet eintreten und Probleme anderer mittragen und verstehen. Ja, das ist die unsichtbare Mauer im Grunde, das Gebet, dass man auch die Probleme nennt im Gebet und damit einmal selbst einen anderen Blick kriegt, denn für den Kollegen, für den ich bete, dem begegne ich auch anders, als wenn ich mich nur an ihm aufreibe oder mich wieder ärgere, weil er sich immer noch so verhält und nichts annimmt und sich nicht geändert hat und ich so viel investiert habe, damit er sich vielleicht verändert. Ich krieg's einfach nicht hin. Wenn ich für ihn bete, dann begegne ich ihm auch anders. Ungerechtigkeiten angehen und auch persönliche Nachteile manchmal in Kauf nehmen. Ich hatte ein Erlebnis auch, da wurde ein älterer Mitarbeiter von mir so aufs Abstellgleis geschoben. Er hatte wohl auch in manchen Situationen zu doll seine Meinung gesagt und das passte nicht mehr so in das Bild rein. So hatte man ihn dann in eine ganz andere Abteilung abgeschoben und da konnte er noch so den Rest seines Berufslebens dann so vor sich hin vegetieren. Und da bin ich dann auch zu dem obersten Chef von uns gegangen und habe versucht, ein Gespräch zu bekommen. Bloß leider ist das so ausgegangen, dass der war wie so eine Schaumstoffwand. Alles, was ich an Argumenten ihm gegenüberbrachte, die prallten da so in diese Schaumstoffmauer rein. Ja. Und er lächelte und sagte, ja, das ist aber so und so zu verstehen und das sehe ich ein bisschen anders. Oder Sie haben auch recht, er hat immer gesagt, Sie haben auch recht, ja, haben mir immer recht gegeben. Aber es hat sich nichts geändert. Er hat also überhaupt nicht eingesehen, dass er jetzt irgendwie handeln müsste oder da was verändern müsste. Und dann kam das wieder ganz entspannt aus der Schaumstoffmauer zurück und ich bin wieder zurückgegangen und habe gesagt, ja, ich kann nichts machen da. Das hilft nicht. Aber wichtig ist, dass man auch für andere einsteht, ob das nun Erfolg hat oder nicht Erfolg hat und was es vielleicht auch manchmal bewirkt, weiß man ja gar nicht. Aber auf jeden Fall muss man auch bereit sein, manchmal Nachteile in Kauf zu nehmen, denn wenn ich vor dem obersten Chef mich für einen Mitarbeiter einsetze, kann das auch für mich Nachteile bedeuten. Also der kommt mir jetzt gerade in die Quere und das will ich nicht und so denkt der, den muss ich auch mit beseitigen, kann ja auch dabei rauskommen. Aber man ist erst dann fähig, auch eigene Nachteile einzugehen, wenn man sich letztlich vor Gott verantwortlich weiß. Und auch kleine Schritte sollte man gehen, auch wenn große Veränderungen erreicht werden müssen. Die ersten Veränderungen passieren immer durch kleine Schritte. Und da sollte man sich nicht mutlos machen lassen, sondern auch diese kleinen Schritte gehen. Ja, zum Abschluss. Wir werden zu Sklaven von unserem eigenen technischen Fortschritt. Das Auto brachte uns Mobilität und neue Freiheiten. Aber wir müssen auch unterwegs sein, weil es beruflich und geschäftlich möglich ist. Also, jetzt kann man das ja alles nutzen und dann wird es auch sofort geschäftlich, beruflich genutzt und auch herausgefordert. Denn wenn ich mit dem Flugzeug nach St. Petersburg fliegen kann, dann muss ich das tun. Das ist der Fortschritt, der da ist. Das hätte man vor 100 Jahren gar nicht drüber nachgedacht. Ja? Da hätte man sich, wie kann man mit so einer Firma, die 2000 Kilometer entfernt ist, kooperieren? Das geht gar nicht. Heute ist das alles möglich. Man fliegt hin und her und die 2000 Kilometer sind kein Problem. Da sind eher die Sprachbarrieren noch ein Problem. So ist unsere Mobilität ein Fortschritt, dass sowas möglich wird. Aber auch nicht nur ein Segen, sondern es bringt uns auch unter Zuchtzwang. Wir müssen jetzt mitmachen. Und selbst in der Freizeitbeschäftigung kann man ja mit dem Auto jetzt vieles machen. Wenn ich sehe, was Jugendliche alles unterwegs sind und an Kilometern verfahren, sie haben die Möglichkeit, sie können das. Ich selbst überlege ja auch, was mache ich an dem Wochenende, was mache ich an dem Wochenende. Ich kann mal zu den Kindern nach da fahren, mal nach dahin fahren. Ist auch alles möglich. Aber dadurch, dass es möglich ist, bringt es mich auch in den Zuchtzwang, das mal zu tun. Und ähnlich ist es mit dem Telefon ja auch. Wir können jetzt überall hin telefonieren, bis dahin, dass wir über das Handy überall erreichbar sind. Und diese Erreichbarkeit ist natürlich auch eine Belastung. Ist im Geschäftsleben oft eine große Hilfe, vor allen Dingen, wenn Arbeitskollegen von mir unterwegs sind und ich kriege einen Anruf und kann darüber keine Auskunft geben, dann kann ich sagen, ruf den doch auf dem Handy an, der sagt dir das. Der sitzt im Auto und kann diese Information weitergeben. Aber es kann auch dazu führen, das Handy, das klingelt dauernd. Ja? Und nicht nur eins, dann klingelt noch das andere Telefon. Und wenn einer von unseren Arbeitskollegen, der auch den stärkeren Draht nach Russland hat, da ist, der hat immer fast zwei Telefone am Kopf. Das ist dann schon wieder viel zu viel. Ne? Und dann wird noch in Russisch gesprochen, dann ist die Atmosphäre im Büro gut. Ja, der richtige Umgang mit all den neuen Herausforderungen im Spannungsfeld untereinander gelingt nur, wenn wir uns täglich unter die Führung des lebendigen Gottes stellen, der allein den Überblick über alle Geschehnisse unserer Zeit und Anforderungen hat. Gehorsam gegenüber Gott schafft Veränderungen zwischen den Menschen und lässt die Sache in einem anderen Licht erscheinen. Und wenn wir heute Morgen in der Losung die Losung gehört haben, tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dann ist es im Grunde genau das, was wir brauchen, auch im Berufsleben, dass wir da nicht irgend Menschen, Chefs oder andere Gegebenheiten vergöttern oder dem hinterherhängen, sondern das abtun und unser Herz ganz unter Gott stellen.